Deutschlandfunk. Das Feature.
Es war ja Urwald. Es war, wie ich das erste Mal herkomme, war das ja richtig Urwald alles. Du hast ja nichts gesehen. Also von dem Schloss, das war ja, wenn man sich da so umschaut, es war überwachsen. Also. Es war alles mit Bäumen überwuchert und überwachsen. Vom Dorfplatz hat man das eben, dieses Denkmal von Nebo oder Nebermuckum ist, hat man gesehen. Friedhof war total verwuchert. Also. Von der Kirche hat man überhaupt nichts gesehen. Und da hat mich das irgendwie interessiert.
Drei Gasthäuser, eine Schule, dreiklassige Kirche, so dann die Emmerladen, drei. Alle Handwerker, Schmied, Schreiner, drei Schneider, da war alles da.
So 46, 47, wie die Vertreibung zu Ende war, haben sie diese Gebäude alle praktisch niedergerissen. Die haben jetzt mit einer Planierraupe oben drüber gefahren und haben alles eben weggeschafft.
Der Ausgräber. Der Schliemann in der Oberpfalz. Ein Feature von Agnes Steinbauer.
Beim ersten Treffen kraxelt er gerade aus einem Kellergewölbe, der Reut Helmut. Bedächtig klopft er sich den Staub aus den Arbeitshosen und balanciert eine Schubkarre voller Steine über unebenes Gelände. Die blau-rote Bommelmütze sitzt dem Oberpfälzer Anfang 60 verwegen schräg auf dem Kopf. Er trägt sie häufig, als Schutz gegen den böhmischen Wind, der ihm auf der Baustelle seines Lebens oft um die Ohren bläst. Vorsichtig steigt er über freigelegte Fundamente und bröckelnde Mauerreste, die noch vor ein paar Jahren unter Schutt begraben lagen. Dass sie jetzt wieder sichtbar sind, ist zum großen Teil sein Werk. Reuts Hauptberuf, Polier in der Tiefbaubranche, scheint wie geschaffen für das, was er am liebsten macht. Graben.
Weil das ist ja alles Aufschüttung. Zum Beispiel Mauerschutt, auf sehr viel Steine natürlich zum Wegtransportieren. Und dann ist alles Mörtelschutt, Ziegelschutt.
Vor 10 Jahren hat er angefangen, ein verschwundenes Dorf in Tschechien freizulegen. Einen Ort direkt an der Grenze zur Oberpfalz, der heute Lucina heißt und früher Grafenried. Bei einer Wanderung nach Tschechien 2007 verirrte sich Reuth in das von Gras und Gestrüpp überwucherte Gelände und war, wie er es ausdrückt, gleich vom Blitz getroffen.
Richtig so schöner Herbsttag wurde es. Und dann komme ich da hier. Also, und da war aber das so damals noch so richtig so unheimlich. Also es war ein unheimliches Gefühl da. Erst einmal diese ganze Wildnis da, die Mauern, was du da gesehen hast, und du denkst, da haben mal Leute gewohnt und die haben jetzt da vertrieben worden und weg. Das hat mir auch keine Ruhe, die ganze Nacht habe ich noch nicht geschlafen. Den nächsten Tag bin ich gleich wieder rauf und also, den hat mich nicht mehr loslassen bis heute. Ne?
Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war Grafenried ein sudetendeutsches Dorf, eingebettet in die traumhaft schöne Hügellandschaft des Böhmerwaldes. Über 800 Menschen wohnten in der Gemeinde, mit den Ortsteilen Anger, Haselberg und Sieg. Im 16. Jahrhundert gab es dort Glashütten. Später lebte die Bevölkerung von Landwirtschaft, Handwerk und Handel. Dann kam der von den Deutschen angezettelte Zweite Weltkrieg und im Anschluss, 1946, die Vertreibung. Grafenried gehörte nun zur CSSR. Eine ganze Region wurde buchstäblich geschliffen. Wie hunderte anderer Dörfer entlang der Grenze zur Tschechoslowakei wurde auch Grafenried militärische Sperrzone. Nichts mehr, so schien es, sollte an die ehemals deutschen Bewohner erinnern. Die Gebäude wurden abgerissen, die Trümmer planiert. Was noch stand, verfiel mit der Zeit. Die Natur tat das Übrige. Jahrzehntelang war der Ort buchstäblich im Erdboden verschwunden.
Du musst dir vorstellen, du kommst als Fremder da hin und du weißt ja gar nichts. Und den Urwald, du hast ja gar nichts feststellen können, wo es ist. Ne?
Der Oberpfälzer Schliemann, so wurde er in der Region bekannt. Und Grafenried, das ist sein Troja. Ein Mann und seine Schubkarre, der beharrlich Schaufel um Schaufel ein ganzes Dorf freilegt. Die St. Georgskirche, mutmaßlich in den 60er Jahren vom tschechischen Militär gesprengt, war seine erste Großbaustelle. Er befreite das Gebäude aus einem riesigen Schutthügel, der von Bäumen überwuchert war, und räumte den Pfarrhof frei. Mit einer Portion Oberpfälzer Understatement präsentiert er seine wertvollsten Funde.
Ja, also das Interessanteste, was wir jetzt an der Kirche gefunden haben, das wäre also der Gedenkstein da. Also das war der Zufallsfund, ne? Die 1775.
Der Stein mit der eingehauenen Jahreszahl war wahrscheinlich in den einst mächtigen Zwiebelturm aus dem 18. Jahrhundert eingemauert, durch den man früher ins Kircheninnere gelangte. Auch die Stufen zum Portal sind wieder sichtbar. Glatt poliert, ausgetreten von den zahllosen Füßen. Und ein anderes Zeugnis aus der Vergangenheit.
Was noch da ist, ist also das Einzige, was da ist, ist also der Taufstein. Der ist von damals. Und den haben wir da hinten im Eck gefunden. Der war zerbrochen, also der war mitten zerbrochen, den habe ich dann zusammengesetzt.
Die Bruchstücke des Taufbeckens, an dem Generationen von Grafen Rieder Kindern getauft wurden, hatte er einzeln aus den Trümmern geborgen und in mühevoller Kleinarbeit wieder zusammengesetzt. Heute sind die Fundamente des Pfarrhofs und große Teile des Kirchenareals vom Schutt befreit. Den Altarraum krönt die Kopie eines Marienbildes.
Das Originalbild, das hat damals der Pfarrer, Gerl war der letzte Pfarrer, und erst nach der Vertreibung ist er aufs Böck gekommen, hat er da oben eine Kirche gebaut, und der hat das Bild aus den Rahmen rausgenommen und hat nur also das Bild mitgenommen.
Den Vertriebenen, die noch in der Nähe wohnten, blieb jahrzehntelang nur der sehnsüchtige Blick über den Stacheldraht. Sonntags pilgerten die Grafen Rieder scharenweise an die Grenze, um ihr Dorf zu sehen, erinnert sich die 91-jährige Marianne Fischer.
Da waren ganze Prozessionen, hat man rübergeschaut und hat man geweint und dann ist man wieder gegangen, hat man nichts machen können. Und in die 60er Jahre haben sie es auch noch gesprengt.
Die Vertreibung und die Zerstörung ihres Dorfes ist für die noch lebenden Grafen Rieder bis heute ein Trauma. Cäcilia Laubmeier, die von allen Zilli genannt wird, war damals 16 Jahre alt. Die Sehnsucht nach der Heimat, zeitlang haben, wie es auf Oberpfälzisch heißt, hat sie ihr Leben lang begleitet.
Ja, so viel Zeit lang haben wir gerade alle um die Ohren. Eine Schulfreundin, die hat immer so viel Zeit lang.
Zilli wuchs in einer Handwerker- und Bauernfamilie auf. Ihr Vater war Schneider, ihre Mutter arbeitete in der Landwirtschaft. Mit 92 Jahren ist sie die älteste Zeitzeugin. Sie flüchtete schon kurz vor der Vertreibung in ein benachbartes bayerisches Dorf, wo sie als Kindermädchen arbeitete. Ihre Familie musste am 6. Juni 1946 gehen. Das weiß sie noch auf den Tag genau. Vater und Bruder hatte sie seit 1945 nicht mehr gesehen.
Der Vater war in Taos eingesperrt, mein Bruder auch. Alle, die einen Beruf gehabt haben, die haben es nach Taos zu arbeiten. Mein Bruder war ein Schneider, mein Vater war ein Schneider. Die Spengler, die Schuster, alle haben es fort.
In Taos, dem heutigen Dommerschlitze, waren Zillis Vater und Bruder in Haft und zur Zwangsarbeit rekrutiert. Tagsüber als Schneider in Privatbetrieben, nachts in einer Kaserne eingesperrt.
Prügel, haben sie gekriegt, Prügel. Bist in der Gefangenschaft gewesen und da hat es nichts gegeben, nichts anderes. Ich weiß bloß, dass wir dann in Taos einmal besucht haben, am Vater. Und der hat uns gar nicht anschauen dürfen, der hat mir in mein Gesicht gegen die Wand stehen. Der hat uns nicht gesehen.
Ja, das hat aber lang gedauert nachher noch. Und 2012, da hat er der Lappenhans in Buchatzka kennengelernt gehabt. Und in Buchatzka, das war immer, und nachher ist der Wunsch gekommen, also die könnten mal die Kirche vielleicht einmal frei machen. Da. Ja, da ist der Buchatzka dann gekommen, dann ist ja mal das Holz abgeholzt worden, da alles da. Mit so einem kleinen Backer haben sie den Innenraum frei gemacht,
Also bloß die Hälfte von der Kirche haben wir dann freigemacht. Und dann bin ich dazu gestoßen und dann habe ich nachher, wie der Boratzka seine Arbeiten beendet hat, habe ich dann weitergemacht.
Der Laubmeier Hans und der Prochazka Zdeněk, ein Deutscher und ein Tscheche. Ohne die beiden hätte es die Ausgrabung wohl ebenfalls nie gegeben, wäre Grafenried wohl nicht Schicht für Schicht wieder aufgetaucht aus der Vergangenheit.
Und ich wollte den Spuren von meinem Vater und von meinen Eltern nachgehen. Wo sind die gewandelt? Wo könnte mein Vater über die Grenze sein? Zum Viehhandel. Wo ist das Haus?
Der heute 82-jährige Hans Laubmeier wuchs im Grafenrieder Ortsteil Seeg auf und war bei der Vertreibung ein Kind von 5 Jahren. Der gelernte Spengler und Installateur, der heute in der Nähe von Regensburg lebt, ist ein heimatverbundener Familienmensch, der über all die Jahrzehnte immer und immer wieder an sein Dorf zurückdachte. Als Anfang der 90er Jahre der eiserne Vorhang aufging, sah er seine Stunde gekommen. Zusammen mit seiner Frau machte er sich auf in die Wildnis. Auf der Suche nach seinem Elternhaus orientierte sich Laubmeier an den alten Bäumen seiner Kindheit. Eine Brücke über die Schwarzach ließ ihn hoffen, dass er auf dem richtigen Weg war. Obwohl seine Frau schon Blasen an den Füßen hatte, kämpften sie sich immer weiter durchs Gestrüpp und fanden schließlich die Stelle, wo die Laubmeiers gewohnt hatten. Früher die Hausnummer 33 in Seeg.
Wie ich das erste Mal dort gestanden bin, habe ich zu der Frau gesagt, da bin ich zu Hause.
Zur gleichen Zeit war auch Zdeněk Prochazka im ehemaligen Sperrgebiet unterwegs. Laubmeier und er liefen sich zum ersten Mal zufällig im verschwundenen Dorf über den Weg. Prochazka lebt im nahegelegenen Domaschlice, war schon immer fasziniert gewesen von den historischen Überresten in Lucina. Als Verleger und Autor hat er zahlreiche Bücher über Burgen, Schlösser und Kirchen in der Region veröffentlicht. Obwohl sich der Tscheche und der Deutsche nur mit Händen und Füßen verständigen konnten, entstand eine langjährige Freundschaft, gebaut auf eine gemeinsame Vision.
Im Archiv in Horšovský Týn trafen wir uns wieder und unterhielten uns über die sogenannten verschwundenen Dörfer, dass da Kirchen freigelegt werden. Und damals kam der Gedanke auf, dass wir das vielleicht auch mit der St. Georgskirche in Grafenried tun könnten.
Diese Idee setzte Helmut Reuth mit Schaufel und Kelle in die Tat um. Prochazka wurde zum wichtigen Vermittler für die Grabungsgenehmigungen bei den Behörden in seinem Land. Denn am Anfang war man dort gar nicht begeistert. Und nicht wenige auf tschechischer Seite wollten die Vergangenheit lieber im Boden lassen.
Sie müssen sich vorstellen, ich bin ein deutscher Staatsbürger und gehe jetzt darüber ins ehemalige Sperrgebiet und mache da Grabungen. Gar nicht vorstellbar eigentlich. Aber es ist halt einfach so entstanden, weil wir halt den Herrn Prochazka kennengelernt haben. Dann ist halt das so in die Wege gegangen. Und heute ist ja das, was bleibt, also bleibende Geschichte. Also das ist also so für mich ein Erfolg, also so ein Erfolg.
Helmut Reuth begann, ein Doppelleben zu führen, über Jahre. In der Woche als Polier auf der Baustelle, an den Wochenenden als Amateurarchäologe in Grafenried. Alles, was aus dem Boden kam, faszinierte ihn.
Scherben, Materialteile, also Geräte von früher her, von den Anwohnern noch, was halt da ist.
Die Wintermonate nutzte er für Ahnenforschung, beschäftigte sich mit alten Bauplänen, recherchierte in Kirchenbüchern und Archiven. Mittlerweile ist ein ganzes Dorf freigelegt. Zumindest die Grundmauern, mit Kirche, Friedhof, Brauerei und 42 Wohnhäusern. Auch das Haus von Marianne Fischer. Beim ersten Besuch ihres ehemaligen Grundstücks wurde die alte Dame von ihrer Tochter begleitet.
Da hat sie gesagt, Mama, wer ist jetzt da? Da habe ich gesagt, auf einer Seite kann ich Schreier und auf der anderen bin ich dankbar, dass ich nochmal herdrehen darf auf meine Heimat.
Ich würde sagen, dass die Auseinandersetzung mit den Deutschen und mit der deutschen Vergangenheit der böhmischen Länder eine der großen Herausforderungen der tschechischen Gesellschaft nach der demokratischen Revolution 1989 war. Es wurde sehr stark regional erforscht. Es wurden diverse Gewaltakte vor Ort nicht nur erforscht, sondern eben dann auch erinnert. Und das brachte auch einen gewissen Wandel. Die tschechische Gesellschaft oder die Tschechen waren sicher Opfer des Zweiten Weltkriegs oder der nationalsozialistischen Diktatur und Okkupation. Aber dass man nach dem Krieg eben auch sich an Gewalt beteiligte, das brachte einen Wandel in der Wahrnehmung der Vertreibungsgeschichte.
Ondřej Matejka, stellvertretender Direktor des Instituts für das Studium totalitärer Regime in Prag. In der totalitären Phase der GSSR war das Thema Vertreibung tabu. Kritik an den Kriegsverbrechen der Regierung verboten. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kamen Ängste auf, die Deutschen könnten zurückkommen und ihren Grund, ihre Häuser zurückfordern. Doch der befürchtete Ansturm blieb aus. 2015 strich selbst die konservative sudetendeutsche Landsmannschaft den Verbandszweck Rückgewinnung der Heimat aus ihrer Satzung. Freilich erst nach langen internen Kämpfen. Heute sind in Tschechien sogar Ausstellungen wie die von Petr Kura möglich. Der Historiker ist Kurator einer Dauerausstellung in Ústí nad Labem mit dem Titel »Unsere Deutschen«. Sie zeigt das Leben der deutschen Bevölkerung in den böhmischen Ländern über Jahrhunderte. Auch die Vertreibungsgeschichte.
Ja, also nach dem Krieg, das wurde so präsentiert, das ist Rache für Lidice. Und jetzt, junge Generation natürlich, das betrachtet ganz anders. Dieses Thema, das ist klar, das jetzt ist kritisiert. Also ich begegne junge Generation an der Universität, die Studenten. Und dort kann ich sagen, fast alle Studenten das betrachten als Problem, die Gewaltakten an den Deutschen im 1945.
Lidice, das war ein tschechisches Dorf in der Nähe von Kladno, 20 Kilometer westlich von Prag. Aus Rache für das Attentat auf den Leiter des Reichssicherheitshauptamts und stellvertretenden Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, Reinhard Heydrich, statuierte die SS damals ein Exempel. Sie ermordete alle 173 Männer, deportierte die Frauen und Kinder ins KZ Ravensbrück und machte das Dorf dem Erdboden gleich. Das Ereignis ging als Massaker von Lidice in das kollektive Gedächtnis des ganzen Landes ein. Für Grafenried wünscht sich Hans Laubmeier Versöhnung mit den tschechischen Nachbarn. Als erster Ortsbetreuer des verschwundenen Dorfes wurde er zum großen Brückenbauer für die versprengte Dorfgemeinschaft. Laubmeier kann gut mit Leuten und überzeugte die Bürgermeister auf beiden Seiten der Grenze, dass Grafenried ein ganz besonderer Ort für die Region werden könnte. Er trug alle Informationen über sein Dorf zusammen, forschte in Archiven, sammelte Fotos und Familiengeschichten. Außerdem organisierte er alljährliche Gottesdienste in deutscher und tschechischer Sprache in der Ruine der Kirche, machte eine alte Grafenried-Chronik wieder lesbar und suchte seine früheren Nachbarn, die verstreut in ganz Deutschland lebten. Viele fand er in der Schwarzwälder Gegend, aber auch in der Region um Grafenried.
Aber ich habe mich dann von Familie zu Bekannten und so immer wieder durchgefragt. Dann habe ich Pfarrgemeindetreffen organisiert. Und zwar alle Jahre Ende April, Anfang Mai.
Die Vertreibung. Obwohl er damals ein kleines Kind war, wird er den Tag im Juni 1946 nie vergessen. Seine Mutter, die in Grafenried einen Lebensmittelladen betrieb, hatte schon vorher notwendige Dinge, Bettwäsche, Geschirr und die Nähmaschine, über die Grenze geschmuggelt. Legal war man auf 50 Kilogramm beschränkt. Vor dem Abtransport musste sie die Hausschlüssel abgeben. Dann wurden Mutter und Sohn auf einen Lastwagen gehievt.
Und ich stand in der Menge mittendrin, so eng beisammen, dass ich nur oben am Himmel sehen konnte. Dann ging's ab, eine wilde Fahrt. Der Fahrer keine Rücksicht genommen, was da Leute hinten oben waren. Und in der Fahrt, man hat dann Hundeballen hören, Vieh hat geschrien. Teilweise konnte es nicht mehr gemolken werden, das hatte Schmerzen. Ja, es war schlimm und dann ist es irgendwo nach da ausgegangen.
Ein Sammellager im heutigen Dommerschlieze war die erste Station. Laubmeier erzählt schmunzelnd, dass er als verwöhnter Bursch den Eintopf dort nicht mochte und mit Milch aufgepäppelt wurde, weil sein Gesundheitszustand als bedenklich eingestuft wurde. Später ging die Fahrt mit der Bahn weiter, nach Furt im Wald, jenseits der tschechischen Grenze, unter miserablen Bedingungen.
Da waren wir in Viehwaggons drin, eine große Büchse, Stroh, und oben in dem Viehwaggon, da waren die Öffnungen, die Schubtüre zu und dann ging's dahin.
Beim Erzählen werden immer weitere Erinnerungen lebendig. An die Entlausungsaktion unter dem Kommando der amerikanischen Besatzungstruppen, an den aufgeregten kleinen Hans, der Feuerwehrleute in Uniform mit tschechischen Soldaten verwechselte, aber auch an einen fürsorglichen Tschechen, der das Kind von einem Baum holte, als es zu hoch geklettert war, und an einen Koffer, den der 82-Jährige bis heute aufbewahrt.
Koffer ist noch oben am Speicher. Das war so das Handgepäck, das meine Mama überall mitgenommen hat. Und auf den Koffer konnte ich mich immer wieder mal ausrasten.
Das ist, das sind jetzt ganz schön schwere Brocken da, gell?
Ja, ja. Da haben wir schon eine schwere.
Das sind alles vom Fluss.
Vom Fluss aus der Mauer. Oder
ja,
aus der,
die zum Beispiel, die haben so glatt. Die haben deswegen so glatt, weil da mal eine Viehtrinke da war. Da sind die Kühe aber über die Steine und sind die so glatt geworden. Ja, das sieht man direkt. Das sind schöne Steine. Ja.
Auf die Frage, warum er das eigentlich macht, das Ausgraben, Wochenende für Wochenende, hat der Helmut Reuth einmal geantwortet, weil es an der Zeit war.
Das ist eigentlich schon eine traurige Geschichte, das ist Verzeihung. Den muss man so verkraften. Die haben ja praktisch alles liegen still lassen müssen und haben fortmessen. Und gerade in ihrer Jugendzeit. Ne?
Schon als Kind hörte er die Geschichten der Sudetendeutschen, die von drüben kamen und alles verloren hatten. Viele hatten sich in seinem Geburtsort Treffelstein angesiedelt.
Wie gesagt, ich habe das erlebt, wie die Grenze noch war, wie die Wachtürme noch gestanden sind und so. Das können sich die jungen Leute gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Ne? Man müsste ja diese Vertreibung viel mehr dokumentieren. Da braucht man jetzt so einen Raum, wo man das richtig dokumentieren kann. Auch mit einem Film, wo die Vertreibung stattgefunden hat. Da kannst du so viel machen. Ne?
Ich war am Sonntag wieder oben. Ich habe noch zwei Gräber am Friedhof. Zwei Großeltern und Großmutter. Und, naja, solange ich kann.
Der Friedhof von Grafenried. Für die noch lebenden ehemaligen Bewohner ein wichtiger Ort. Das frühere Eingangstor steht noch. Aber, wie überall im verschwundenen Dorf, war auch hier alles zerstört und überwachsen gewesen.
Die letzten Jahre haben wir das vorher vorne bis hinten alles mit der Hand abgegraben. Die Wurzelstöcke alle aus, mit der Hand raus.
Mir, das sind Helmut Reuth und Alois Rötzer. Der 66-jährige Rentner stieß im Jahr 2014 dazu. Er wurde zu Reuths treuem Grabungskollegen. Viele Eisenkreuze fehlen. Die meisten Grabsteine liegen umgekippt auf der Erde. Die Namenstafeln sind nur noch Scherben.
Die haben alle zerschlagen worden. Also. Die sind praktisch in die Grabsteine drin gewesen. Da. Denkst du, da hinten da ist das Christusfigur gewesen. Der schöne, wo der Oberlehrer drin ist, da, der Linzmeier. Da. Das ist ein schöner Grabstein. Das war der Oberlehrer von Grafenried.
Hier stießen Reuth und Rötzer auch auf ein dunkles Kapitel von Grafenried. Im April 1945, kurz vor Kriegsende, wurden zwei russische Kriegsgefangene in Grafenried ermordet. Die Namen der Russen sind unbekannt. Im digitalen Archiv Nemus Bohemorum des Altphilologen Markus Gruber, der Berichte zum Kriegsgeschehen zwischen 1939 und 1945 in der Region zusammengefasst hat, ist zu lesen, dass sich die beiden, wahrscheinlich Vater und Sohn, von einer Gefangenengruppe abgeseilt hatten, mutmaßlich auf einem Todesmarsch aus dem KZ Flossenburg. In Grafenried wurden sie aufgegriffen, mussten im Wald ihr eigenes Grab schaufeln und wurden erschossen. Die Tschechen betteten sie später auf den Friedhof um. Heute kümmert sich Helmut Reuth um ihr Grab.
Die haben heute hinter der Kapelle die begraben und da habe ich selber so ein Gedenkkreuz gemacht.
Wer die Täter genau waren, ist bis heute nicht geklärt. Auch Helmut Reuth hat versucht, das herauszufinden. Vergebens.
Wir haben Zeitzeugen dann, die sind bauen gewesen, die haben mit dabei gewesen. Aber das sagt keiner, wer die umgebracht hat, wer. Das heute ist dann so ein Stillschweigen da. Und mich würde mir das auch interessieren, wer das war. Weil da hat es einen Ortsgruppenführer gegeben da im Dorf da. Oder? Und das war also echt ein ganz schlimmer Wort. Das war richtig ein Nazi.
Also der Weg hierher war schon ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Wir hatten zwar ein bisschen was drüber gelesen, aber ich würde mir wünschen, dass dann halt so wie in Waldmünchen oder halt auch in Rötz, dass dann halt ein bisschen mehr Reklame gemacht wird, dass man vielleicht mehr Leute hierher bekommt.
Ja, es ist schon sehr beklemmend, gerade in den jetzigen Zeiten. Da, wenn man da hochgeht, ist ein Haus, da sind 3 Leute dann gestorben, als die Amerikaner das beschossen haben und so.
Ich finde es halt hochinteressant und für mich ist es so ein bisschen, die Leute sollten in der heutigen Zeit mal wieder dran denken, was alles passieren kann und einfach mehr so reden miteinander und dass einfach solche Sachen nicht mehr passieren. Es bräuchte heute in der heutigen Zeit kein Krieg mehr stattfinden.
Über die Jahre hat sich viel verändert in Grafenried. Der Ort ist zu einem Geheimtipp für Ausflugstouristen geworden, für deutsche und tschechische Besucher. Vor jedem Haus steht eine Tafel mit Fotos und biografischen Daten der früheren Bewohner, auf Deutsch und Tschechisch. Sie sind Teil eines Rundgangs des Lehrpfads Grafenried, Freilichtmuseum der entdeckten Vergangenheit. Dafür hat es sogar eine EU-Förderung gegeben, mit Eigenbeteiligung der Grenzgemeinden beider Länder, Nemanice und Waldmünchen. Organisiert hatte das Susanna Langpaulova. Die junge Frau aus Nemanice ist die Finanzchefin im Projekt Grafenried. Gemeinsam mit Thomas Schrödel, dem heutigen Ortsbetreuer und Nachfahre einer Grafenrieder Familie, gestaltete sie auch die Haustafeln.
Insbesondere bei den kleinen Haustafeln hat mir Thomas hervorragend unterstützt. Er hat die Kontakte zu einigen der Familien und er konnte noch sehr viele Fotos beschaffen und konnte die Schicksale noch überprüfen bei den Nachkommen. Also da wären wir ohne ihn ziemlich verloren.
Im neuen Infozentrum gibt es sogar ein interaktives Spiel. Eine Art Schnitzeljagd durch die Ruinenstädte.
Und dann ist hier eine Person, eine echte Grafenrieder Person gewählt, den Alois, den gab es wirklich. Mhm. Und der zeigt dem Kind, die diesen Bogen in der Hand halten, den Ort. Und dann müssen verschiedene Fragen beantwortet werden, zum Beispiel diese Frage hier.
Zum Beispiel, wann die Vertreibung stattgefunden hat und was dabei passiert ist. Wenn die Antworten richtig sind, gibt es einen Schatz zu gewinnen. Der Schatz? Das ist die tschechische Erklärung von 1997, ein Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Tschechien. Mit diesem Dokument bekannten sich damals beide Seiten dazu, ihre Beziehungen nicht mit politischen und rechtlichen Fragen aus der Vergangenheit zu belasten. Susanna Langpaulova hat sich dieses Spiel ausgedacht.
Wir wollten nach vorne schauen und den Leuten sagen, es ist schrecklich, was passiert ist, aber wir alle können uns daran beteiligen, dass es besser wird, dass nie mehr sowas passiert, dass wir uns nachbarschaftlich, partnerschaftlich mehr treffen können, kennenlernen können und dass wir die Zukunft in eigenen Händen haben.
Und die ehemaligen Grafenrieder? Nicht alle können dem neuen Rummel etwas abgewinnen. Zilli Laubmeier und Marianne Fischer betrachten den neuen Erlebnisort Grafenried mit gemischten Gefühlen.
Mit den Ausgrabungen oben habe ich nicht viel zu tun mehr. Ich finde das nicht so gut, weil ich ja allerweil unser altes Dorf im Kopf. unsere Heimat. Das ist nicht mehr unsere Heimat.
Das ist so, wie wenn wir ins Ausland fahren. Da schaut man sich das an und das und das. Und ja, hat man es halt einmal gesehen. Geht dann ja nichts an. Und da ist es genauso. Der berührt da nichts. Ja, Traurigkeit ist immer, aber das nützt nichts. Das vergisst man nicht, weil man einen Menschen nicht vergisst, der gestorben ist. Von dem riecht man auch, solange man ist, aber wollen wir nichts ändern. Wir haben Schluck am Essen.
Doch für die meisten Grafen Rieder und ihre Nachfahren ist es eine Erleichterung, endlich über das erlittene Leid, den Verlust ihrer Heimat sprechen zu können. Denn auch in Deutschland war ihr Schicksal lange Zeit tabu. Nach vielen Gesprächen mit den ehemaligen Dorfbewohnern bilanziert Thomas Schrödel die Gefühlslage so.
Ich glaube, den Leuten war es ein größeres Anliegen, eben in die Öffentlichkeit zu bringen, wir Deutschen waren eben nicht nur Täter, wir waren auch Opfer. Und ich glaube, über viele Jahrzehnte ist das auch in der deutschen Öffentlichkeit nicht groß thematisiert worden. Da wurde das eher so nach meinem Empfinden so die Vertreibung und die Verbrechen an Deutschen als Kollateralschaden des Zweiten Weltkrieges gesehen, den die Deutschen selbst zu verantworten haben.
Denn den Grund für die Vertreibung lieferte Nazi-Deutschland. Das Münchner Abkommen von 1938 ist noch heute tief im kollektiven Gedächtnis der Tschechen verankert. Es zwang die damalige Tschechoslowakei, ihre Gebiete mit überwiegend deutscher Bevölkerung an Hitler abzutreten. Damals vertrieben die Nazis die tschechoslowakische Bevölkerung aus den besetzten Gebieten. Tatsache ist auch, dass Millionen von Deutschen das Terrorregime der Nazis ermöglichten, darunter viele Sudetendeutsche. Der Kollateralschaden des Krieges, Gewalt und Elend der Vertreibung, war jedoch unter den Deutschen höchst ungleich verteilt. Und er war in dieser Region immens. Zuerst der blutige Terror der Vertreibungen von 1945. Grausames Beispiel: der Todesmarsch von Brünn, der am 31. Mai 1945 begann und mutmaßlich bis zu 8000 Deutschböhmen das Leben kostete. Kurze Zeit später die Enteignung und Vertreibung von fast 3 Millionen Sudetendeutschen. Allerdings sei es nicht richtig, dass die Tschechoslowakei alles vernichten wollte, was an die Deutschen erinnerte, glaubt der Historiker Ondřej Matejka.
Racheakt war es nicht. Ja, Racheakt kann man zum Beispiel die Zerstörung des Dorfes Lidice von den Nationalsozialisten und von Deutschen bezeichnen, wo die Häuser gezielt abgerissen wurden und es sollte jede Spur von dem Dorf verschwinden. Das war hier nicht der Fall. Es war einfach so, dass die Dörfer oder die Häuser leer standen. Sie wurden dann sehr schnell baufällig. In wenigen Jahren waren die unbewohnten Häuser gefährlich. Deswegen wurden die abgerissen. Dann gab es Fälle von Häusern, die in dem Sperrgebiet an der westlichen Grenze, vor allem an der westlichen Grenze, diese wurden dann gezielt abgerissen, um nicht den Flüchtlingen Grenzflucht zu erleichtern, dass sie sich dort verstecken könnten oder so.
Das sind Flaschen mit Bügelverschluss. Das sind original. Da war den Lamme. Der Name Graf Rieder Brauerei Wiesner draufsteht, den haben wir schon Zeit da.
Alois Rötzer führt stolz durch die Ruinen der alten Dorfbrauerei. Dass man die Überreste heute besichtigen kann, das ist vor allem ihm zu verdanken. Der Rentner aus Schöntal interessierte sich besonders für dieses Gebäude. Schließlich war er selbst einmal Brauer. Ab 2014 legte er es alleine frei. Unter den Schuttmassen fand er auch diese Flaschen der letzten Brauereifamilie, die 1924 den Betrieb aufgab.
Und es gibt Flaschen, die haben keine Einkerbung, nicht, sondern haben anders. Oder? Und da kommt so eine Art Korken rein, Draht.
Als Fachmann kann Rötzer all die Funde, die auf die traditionelle Bierherstellung hinweisen, einordnen. Etwa gut erhaltene Darrbleche für die Trocknung von Getreide und die dazugehörige Schüre, einen Ofen, der die Darren beheizte.
Das ist ein Mauerwerk gewesen, das nur die kleine Öffnung gewesen. Hier war alles zugemauert. Und hier war ein Eisendirtel drin, ein Gusseisen, Schüre. Von da aus haben sie die Malzzahre geschirrt dann. Und das war das Treppenhaus, für Getreidespeicher auf.
Bei uns sind einige Strömungen, welche nicht Frieden mit Deutschen wünschen. Wenn ich es ein bisschen kurz sage, die nationalistischen Kreise oder auch die Kommunisten. Und sie haben also vom Anfang die Ausstellung kritisiert.
Peter Kura, Leiter des Collegium Bohemicum in der Stadt Usti nad Labem. 250 Kilometer sind es von hier bis Grafenried. Der Historiker führt durch die Ausstellung Naši Němci. Unsere Deutschen. Noch heute klingt der Name der Ausstellung in manchen Ohren hier wie eine Provokation.
Also die Ausstellung ist gewidmet der deutschsprachigen Bevölkerung in böhmischen Ländern. Ja, also zeigt die Geschichte von Frühmittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Unsere Deutschen, das ist also ein Zitat. Diese Wörter hat T.G. Masaryk benutzt, wenn er über die sogenannten Sudetendeutschen gesprochen hat. Also er hat gesagt, unsere Deutschen.
Tomáš Garrigue Masaryk war zwischen 1918 und 1935 Präsident der ersten tschechoslowakischen Republik. Er hatte selbst deutsche Wurzeln. Auch seine Geschichte ist Thema der Ausstellung, die die engen kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen über Jahrhunderte zeigt. Die geschichtliche Spannbreite reicht vom böhmischen König und deutschen Kaiser Karl IV. Bis ins 20. Jahrhundert mit der Annexion des Sudetenlandes, dem Holocaust, den Kriegsverbrechen der Nazis und der Vertreibung der deutschen Bevölkerung. In einem Film sind Deutsche in Lagern zu sehen, gekennzeichnet mit einem Hakenkreuz auf der Stirn. Ein besonders eindrucksvolles Exponat ist ein Buch, in dem man digital blättern kann und das sich mit den Kriegsverbrechen an der deutschen Bevölkerung beschäftigt. Der Titel? Blutiger Sommer 1945. Nachkriegsgewalt in den böhmischen Ländern. Der Autor, ein tschechischer Historiker namens Jiří Pardevět, veröffentlichte es bereits 2016. Er hat dafür akribische Quellenforschung betrieben, gibt allen Toten einen Namen. Er listet sämtliche Orte auf, an denen nachweislich Sudetendeutsche ermordet wurden, und benennt die Täter. Er habe die grausamen Ereignisse nur unter großen Mühen beschreiben können, so Pardevět. Denn
während im letzten Buch wir, die Tschechen, auf der Seite der Opfer standen, befinden wir uns hier sehr oft auf der Seite der Täter. Ja, die Soldaten und Beamten des narzisstischen Staates waren für die Entfesselung der Hölle verantwortlich. Das allerdings berechtigt niemanden dazu, die Hölle auf Erden fortzusetzen.
Während der totalitären Phase unter den Kommunisten wurde die Vertreibung Umsiedlung genannt. Oppositionelle, die eine offene Debatte dazu forderten, etwa Mitglieder der Charta 77, gerieten in Schwierigkeiten.
Ein slowakischer Historiker wurde auch verhaftet wegen seiner Publikationen, in welchen er sagte, die tschechoslowakische Gesellschaft muss sich mit diesem Thema wiedergutmachen oder auseinandersetzen. Und er hat das also im Westen publiziert unter einem Pseudonym, aber er wurde entdeckt und dann wurde er verhaftet und er war im Knast wegen dieser Ideen.
Die Rede ist von Jan Mlynarek. Der bereits verstorbene Historiker setzte sich schon in den 60er Jahren mit dem Vertreibungsthema auseinander. In Büchern über den Todesmarsch von Brünn und anderen Publikationen kritisierte er die Maulkorb-Politik der Regierung. Mlynarek war ein Vorkämpfer der offenen Debatte. Später, in den 90er Jahren, gründeten Studierende der Universität Prag die Bürgerrechtsbewegung Antikomplex, die bis heute besteht. Sie machte die verschwundenen Dörfer in Filmen und Dokumentationen öffentlich. Die junge Generation heute will eine Auseinandersetzung auch mit diesem Teil der eigenen Geschichte, meint Peter Kura. Das spiegelten auch die Reaktionen auf die Ausstellung. Viele Besucher fänden das Thema längst überfällig. Doch es gibt auch Hass und Anfeindungen, sagt Kura.
Von einigen tschechischen Nationalisten. Also die Kritik war immer, dass wir verherrlichen die Faschisten und so weiter und dass wir nicht die Wirklichkeit über die Vergangenheit sagen.
Im verschwundenen Dorf Grafenried kommt die Wirklichkeit, die Geschichte der Vertriebenen, immer mehr ans Licht. Die Ausgrabungen der vergangenen Jahre ließen das Dorf zum sichtbarsten Ort dieser Art werden. Etwa 1000 deutsch-böhmische Dörfer entlang der Grenze erlitten ein ähnliches Schicksal. Die Bewohner wurden vertrieben, ihre Häuser dem Erdboden gleichgemacht. Sie verschwanden buchstäblich von der Landkarte. Für Ivan Bartoschek, den Bürgermeister von Nemanice, der tschechischen Nachbargemeinde, ist das Projekt Grafenried daher ein Mikrokosmos für Völkerverständigung.
Was da gemacht wurde und wie das gemacht wurde, finde ich ziemlich einzigartig an der deutsch-tschechischen Grenze. Wir haben uns wirklich gegenseitig geholfen, haben Informationen ausgetauscht, uns gegenseitig Werkzeuge geliehen. Auf unserem Gebiet hatten wir deutsche ehrenamtliche Helfer. Und dabei ist etwas entstanden, was die Leute interessant finden. Hier kann man gemeinsam aus der Geschichte lernen. Und das in einer wunderschönen Landschaft. Jetzt müssen wir erhalten und pflegen, was wir freigelegt haben.
Dazu ist auch in den nächsten Jahren noch viel ehrenamtliche Arbeit nötig. Die Fördergelder sind aufgebraucht. Wie es weitergeht, ist unklar. Grafenried ist nicht denkmalgeschützt und, bis auf die Brauerei, keine archäologische Grabungsstätte. Die Freilegungsarbeiten sind für die nächste Zeit auf Eis gelegt. Die vorerst letzte Grabungsstätte des Oberpfälzer Schliemann ist das sogenannte Schloss, eher ein Gutshaus, das in Grafenried als Schulhaus diente. Obwohl, der Archäologe in ihm hätte gerade hier Blut geleckt, denn im Schlossbereich warten rätselhafte Mauern und weitere Filetstücke im Untergrund. Keller mit außergewöhnlich gemauerten Gewölben, in die er mit Thomas Schrödel hinabsteigt.
Der wird da schon runtergehen. Der ganz kleine. Nächste haben sie Haken oben noch. Die Haken da oben, da haben sie das Gleiche in die Affe gehängt. Was wird aufgehängt? Fleisch.
Geräuchertes Fleisch.
Also bis da oben war das alles verschüttet.
Meter hoch.
Da habe ich alles mit Kiebel aufgetragen. Und wenn die verschüttet drei war.
Ein Mann, der ein Dorf ausgräbt. Weil es an der Zeit war. Auch wenn am Ende viele mitgeholfen haben. Ohne ihn, den Reuth Helmut, wäre man hier nicht weit gekommen. Manchmal kann er es selbst ja kaum glauben.
Also das, was man jeder Kubikmeter weggeschafft hat, das ist also unvorstellbar. Also das, wenn es jemand aufgekommt und sagt, du hattest das mit dahinter, das klappt ja gar nicht. Also was wir da bewegt haben, das ist schon extrem, ganz extrem, ganz extrem. Da wirst du, ein normaler hat der nächste doch mir am Arsch, oder?
Wenn man den Ausgräber von Grafenried treffen will, wird man ihn auch in den nächsten Jahren noch auf seiner Baustelle finden. Mit Schubkarre und Schaufel und seiner blau-roten Bommelmütze. Irgendwo zwischen altem Gemäuer und Gestrüpp wird er schon auftauchen. Denn die Arbeit geht ihm nicht aus.
Der Ausgräber. Der Schliemann in der Oberpfalz. Ein Feature von Agnes Steinbauer. Es sprachen Eva Meckbach, Robert Levin und Joachim Schönfeld. Ton Christian Bader. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Christiane Habermals. Produktion Deutschlandfunk 2022.